Ständig schreien irgendwo Kinder, weil ein anderes mehr Süßigkeiten bekommen hat oder größere Geschenke oder bessere Noten. Ständig hupen irgendwo Autofahrer, weil sie sich benachteiligt oder eingeschränkt fühlen. Wieso erdreistet sich der andere, ihnen die freie Fahrt streitig zu machen? Ständig schmollen irgendwo Ehepaare, weil der eine glaubt, der andere hätte ihm zu wenig Aufmerksamkeit oder Unterstützung entgegengebracht. Ständig beschweren sich irgendwo Arbeitnehmer über die Situation in der Firma, weil sie glauben, ihnen würde eigentlich viel mehr zustehen. Diese Liste kann man wahrscheinlich unendlich erweitern. Die Diplompsychologin und Psychotherapeutin Dr. Doris Wolf schreibt zum Thema: Kein Mensch möchte benachteiligt werden und zu kurz kommen. Deshalb entwickeln wir eine Angst vor dem zu kurz kommen. Sie weist darauf hin, dass wir zu kurz kommen mit Enttäuschung, mit Schmerz, mit Trauer, mit Kränkung, mit Neid und mit Wut verbinden. Diese Angst kann dazu führen, dass man ständig überwacht, ob man genug bekommen hat, ob kein anderer bevorzugt wurde, ob man angemessen bedacht worden ist. Viele Menschen sind dann irgendwann enttäuscht und verbittert, weil sie meinen, das Leben hätte ihnen nicht genug geboten oder andere hätten zu viel bekommen oder sich zu viel genommen. Die einen beschweren sich lauthals, andere fressen das alles so still in sich hinein. Wieder andere beweinen sich heimlich, sind angespannt, haben Schlafstörungen oder sind gereizt. Und manchmal führt das sogar zu Depressionen und Selbstmordgedanken. Die Angst, zu kurz zu kommen, ist nicht neu. Schon Adam und Eva hatten sie. Sollte Gott uns irgendetwas vorenthalten haben? Ihr Versuch, die Gerechtigkeit wiederherzustellen, ließ sie Grenzen überschreiten und führte ins Desaster. Nicht selten münden solche Versuche in Intrigen, in Verleumdungen oder Rache, oder sie enden auch manchmal vor Gericht. Da wundert es nicht, dass wir in einer Ellenbogengesellschaft leben, wo immer mehr Menschen versuchen, für sich das Beste, das Meiste, das Größte herauszuholen. Habsucht ist ein übertriebenes Streben nach Besitz, egal ob nützlich oder sinnvoll, ein zwanghafter Drang, immer mehr haben zu wollen, oft auch ohne Rücksicht auf andere. Das fängt bei Kleinigkeiten an. Wenn du die ganze Schokolade gegessen hast, dann esse ich halt alle anderen Süßigkeiten. Besteht das Leben denn darin, dass wir so viel wie möglich besitzen? Nein, erklärt Jesus einem Mann, der zu ihm kommt und der auch Angst hatte, bei einer Erbstreiterei zu kurz zu kommen. Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht, sagt Jesus. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Lukas 12, Vers 15. Egal wie viel du hast, das ist nicht das Leben. Das bringt dir keine Erfüllung. Das macht dich nicht glücklich. Um das genauer zu erklären, erzählt Jesus diesem Mann und allen, die da so drumherum stehen, ein Gleichnis. Das Gleichnis beschreibt einen Menschen, der alles tat, um auf der Gewinnerseite zu stehen und der dann, als es so sehr erfolgreich für ihn war, doch scheiterte und alles verlor. Er hatte alles, aber ihm fehlte das Leben. Ich möchte dieses Gleichnis lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16, Vers 13 bis 21. Da heißt es: Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Menschen trug viel ein, und er überlegte bei sich selbst: Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter daliegen auf viele Jahre. Ruh aus, trink, iss, sei fröhlich. Gott aber sprach: Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, Für wen wird es sein? So ist der, für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Im ersten Teil der Predigt beschäftigen wir uns mit diesem Menschen aus dem Gleichnis. Er tat alles, um nicht zu kurz zu kommen. Und am Ende blieb nichts mehr übrig, er verlor alles. Im zweiten Teil geht es dann mehr um uns selber. Gottes Kinder werden am Ende beim Herrn sein, wir werden Gewinner sein. Und wir können nicht zu kurz kommen, so lesen wir schon im Psalm 23. Den kennt ja wahrscheinlich jeder. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Aber ganz offensichtlich hatte unser Herr Jesus Sorge, dass sich auch Gottes Kinder wie dieser gottlose Mensch im Gleichnis verhalten. Zum ersten Teil. Der Mann im Gleichnis war reich, aber das reichte ihm nicht. Er wollte noch reicher werden. Er träumte von einer sorgenfreien Zukunft, einem sorgenfreien Leben. Das könnte vielleicht so ausgesehen haben. Viel Zeit haben, keinen Stress mehr, das Leben genießen, nur noch das tun, was ihm Spaß machte, das nachholen, was er vorher verpasst hatte und endlich die Früchte der eigenen Arbeit genießen. Also investierte er weiter und weiter und wurde noch reicher. Und konnte er jetzt sein Leben genießen? Jetzt hatte der Mann einen Vorzeigebetrieb, in dem alles absolut neu war, die Scheunen voll, das Konto ebenfalls. Das Herz des Landwirtes war vielleicht nicht ganz so voll, aber dafür war es sein Grab, denn er war gerade verstorben. Jetzt stand der Mann mit den vollen Lagerhäusern vor Gott. Und wo auch immer er hingesehen haben mag, sein Getreide war nicht dabei. Und wenn er nach seinem Portemonnaie hätte greifen wollen, hätte er sich wahrscheinlich gewundert, auch das war nicht bei ihm. Vielleicht lag das noch zu Hause auf dem Küchentisch. Vielleicht bat er, dass man im Himmel nachsehen sollte. Er müsste doch bekannt sein. Aber selbst wenn man im Buch des Lebens nachgeschlagen hätte, hätte man dort seinen Namen nicht gefunden. Der Zutritt zum Himmel blieb ihm verwehrt. Er stand mit leeren Händen da. Wie konnte das passieren? Was hatte er falsch gemacht? Diese Frage ist wichtig. Sie ist sehr wichtig, weil eines Tages jeder Mensch vor Gott stehen wird und viele werden dastehen mit leeren Händen. War der Tod schuld daran, dass er seine Ziele nicht erreicht hatte? Für die meisten Menschen ist der Tod ein Desaster, ein Feind, dem man nicht begegnen möchte, etwas, was man so weit wie möglich herauszögert, was man vor sich herschiebt, wo man nicht einmal darüber nachdenken will. Der Tod ist allerdings nicht das Problem, denn für andere ist das Sterben Gewinn. Diese Aussage stammt von Paulus. Er will damit nicht sagen, dass der Tod ihn von einem schrecklichen Leben erlöst, sondern der Tod wird die Krönung seines Lebens werden. Die vollständige Aussage von Paulus lautet, Philipper 1, Vers 21, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Denn dann wird er bei Christus sein. Der reiche Mann hatte also irgendetwas in seinem Leben falsch gemacht. Er hätte etwas anders machen müssen, damit mit dem Tod nicht alles zu Ende war und damit er in den Himmel gelassen wird. Er stellte ja die richtige Frage, was soll ich tun? Jeder Mensch sollte sich diese Frage stellen. Wie geht es beruflich weiter? Wie finanziell? Sparen, investieren, eine Ehe, Kinder und so weiter. Aber wem sollte man diese Frage stellen? Es gibt so viele Berater. Schon zu Schulzeiten lernt man den Berufsberater kennen. Man liest von Lebensberatung, Eheberatung oder auch für die Kindererziehung. Hat man etwas Geld auf dem Konto, meldet sich automatisch ein Bankberater. Ich hatte beruflich oft mit Unternehmensberatungen zu tun und nach Feierabend in gemütlicher Runde, zum Teil mit Freunden, kann man sich noch eine Schlafberatung, eine Beautyberatung, eine Ernährungsberatung oder was auch immer gönnen. Man bekommt Beratungen ja förmlich aufgedrängt. Und dann gibt es auch noch die Berater, die sich gar nicht so richtig zu erkennen geben, die uns aber auch irgendwie versuchen zu beeinflussen. Product Placement, in Filmen, gezielte Kommentare in sozialen Medien, Produktvorschläge und Links zu ausgewählten Produkten im Internet. Viele Beratungsangebote sind wirklich nützlich und wertvoll, auch wenn die überwiegende Mehrzahl der Angebote in erster Linie ja den wirtschaftlichen und politischen Interessen der Anbieter irgendwo Rechnung tragen möchte. Über unseren Erfolgsunternehmer heißt es allerdings: und er überlegte bei sich selbst. Er hörte auf niemand anderen. Ich hörte mal den Spruch: natürlich führe ich selbst Gespräche. Woher soll ich denn sonst eine kompetente Beratung bekommen? Der Text hat 7 Bezüge auf unseren Helden selbst. Und er überlegte bei sich: was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: dies will ich tun, ich will. Und im 19. Vers noch einmal: ich will. Er hatte klare Vorstellungen, klare Ziele. Und hätte er nicht selber wissen müssen, was das Beste für ihn ist? Wie wir sehen, wusste er es nicht. Mit seinem selbstbestimmten Leben scheitert er an der Himmelstüre. Gott fragt ihn: wofür hast du das alles gemacht? Für wen soll das sein? Gott konnte er nicht beeindrucken. Mitnehmen konnte er nichts. Jesus sagt: so ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Er hätte Schätze im Himmel sammeln sollen. So erklärt Jesus in der Bergpredigt. Da heißt es in Matthäus 6, Vers 19 und 20: sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen, sondern sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo Motte und Rost nicht zerstören und wo Diebe nicht durchgraben und stehlen. Reicht ein anständiges Leben, um im Himmel Schätze zu sammeln? Eine Schatztruhe zu füllen, um reich im Blick auf Gott zu sein? Ein gutes Leben belohnt unser Herr, das finden wir überall in der Bibel. Er belohnt unsere Barmherzigkeit, selbst ein gereichtes Glas Wasser belohnt er. Er belohnt unsere Gastfreundschaft gegenüber den Dienern Gottes. Er belohnt uns, wenn wir um seiner Willen Einschränkungen in Kauf genommen haben. Er belohnt gute Absichten. Er belohnt, wenn wir freiwillig für ihn arbeiten. Er belohnt jede Mühe. Er belohnt die Verfolgten. Er belohnt unsere Liebe zu ihm. Und so weiter. Römer 6, Vers, 2, Vers 6. Gott wird jedem das geben, das er für sein Tun verdient hat. Wie viel Himmelslohn braucht man aber, um reich vor Gott zu sein? Der Landwirt hatte nichts, er stand mit leeren Händen da. Irgendetwas Gutes muss doch auch dieser Mann getan haben. Zählt das denn nicht? Ich will das mal ganz vorsichtig mit irdischem Reichtum vergleichen. Kann man durch harte Arbeit auf dieser Erde reich werden, ein Millionär werden? Kann das funktionieren? Um 1 Million Euro zu sparen, musst du 40 Jahre lang jedes Jahr 25.000 Euro in deine Sparbüchse stecken. Inflation und sowas alles nicht mitgerechnet. Also ohne eine riesige Erbschaft oder einen Lottogewinn oder eine außergewöhnliche Geschäftsidee oder ein Geschenk wird das alles nichts werden. Ein gesamtes Arbeitsleben, jeden Monat mehr als 2.000 Euro einsparen. Das kann kein normaler Arbeiter. Genauso unmöglich ist es, durch ein gutes Leben reich im Blick auf Gott zu werden. Das kann kein Mensch. Was den irdischen Reichtum angeht, sagt man, die 2. Million geht deutlich schneller wie die 1. Also müsste man schon reich sein, um dann noch reicher werden zu können. Wir stehen wieder am Anfang. Was muss ich tun? Oder eigentlich stehen wir vor einer Mauer. Wir wissen, dass wir nichts tun können. Wer gibt uns diese 1. Million, mit der wir anfangen können zu arbeiten, um reich zu werden? Die Korinther werden von Paulus an etwas erinnert, was er ihnen vorher schon einmal gesagt haben muss. 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Ich brauche nur Jesus, um reich zu sein. Wir kommen zum zweiten Teil der Predigt. Gottes Kinder werden einst vor Gott treten dürfen, ohne abgewiesen zu werden. Denn Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Er hat für uns unseren Eintritt in den Himmel bezahlt. Er hat uns ewiges Leben geschenkt. Und unsere Namen stehen im Buch des Lebens. Dieses Fundament kann übrigens dann auch die Mauern unserer eigenen Werke tragen. Aber ohne dieses Fundament ist da nichts, was vor Gott zählt. Im Gleichnis beschreibt Jesus einen Menschen, der erstens für sich Schätze sammelt und zweitens nicht reich ist im Blick auf Gott. Um ewig glücklich zu werden, reicht es aus, erstens arm auf der Erde zu sein und zweitens reich bei Gott zu sein. Das würde vollkommen ausreichen. Wir kennen vielleicht die Erzählung vom Lazarus, der bettelnd vor der Türe eines Reichen ist, der eines Tages im Himmel sein oder im Himmel war. Wir haben einen anderen Reichtum auf dieser Erde. Dinge, die man mit Geld nicht kaufen kann. Dinge, die der reiche Mann nicht hatte. Der Landwirt wirkte alleine und vielleicht auch misstrauisch. Und er überlegte bei sich alleine, das klingt schon irgendwie traurig. Hatte er denn nicht einmal Freunde oder wenigstens Angestellte, mit denen er sich austauschen oder beraten konnte? Es macht kaum einen Unterschied, ob es niemanden gab oder ob er niemandem traute, weil er vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hatte. So oder so war er alleine und auf sich selbst gestellt. Und bewusst oder unbewusst lastete eine große Last auf seinen Schultern. Wir Kinder Gottes tragen nicht so schwer, denn unser Herr trägt mit. Er sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Kinder Gottes sind nie alleine. Unser Herr hat versprochen, jeden Tag bei uns zu sein. Nirgendwo bekommt man so viel Aufmerksamkeit wie bei Jesus Christus. Was sollte da noch fehlen? Natürlich haben auch Kinder Gottes Fragen. Auch wir stehen oft vor wichtigen Entscheidungen in unserem Leben, was Ausbildung betrifft, was die Arbeit betrifft, was unser ganzes Leben betrifft. Was soll ich tun? Aber wir sind nicht auf uns selber gestellt, nicht alleine abhängig von irgendwelchen Beratern, deren Kompetenzen wir vielleicht in Frage stellen oder deren Beweggründe ebenfalls fraglich sind. Wir dürfen die beste Beratung in Anspruch nehmen, die es gibt, die es je gegeben hat und die es je geben könnte. Unser Ansprechpartner ist kein geringerer als der Chefentwickler dieser Erde, der Schöpfer von Himmel und Erde. Gott hat gesagt, ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Wir dürfen uns an ihn wenden, aus dessen Hand alles stammt. Oder eigentlich muss man sagen, aus dessen Mund, denn er sprach und alles geschah. Keine Entscheidung in unserem Leben müssen wir alleine fällen. Wir dürfen alles mit dem Herrn besprechen. Oder gibt es irgendein Thema, von dem Gott keine Ahnung hätte? Ich habe jetzt die Woche einen Jungen gefragt, der bei uns zu Hause war, ob er glaubt, dass sich Gott mit Smartphones auskennt. Was denkt ihr, wird er geantwortet haben? Kennt sich Gott mit Smartphones aus? Was meint ihr? Wer ist der Meinung, ja, der hebt mal bitte die Hand. Wer zweifelt? Das traut sich jetzt keiner mehr, weil so viele Hände eben schon hochgingen. Aber ich habe schon vorher gesehen, dass viele so ein bisschen den Kopf geschüttelt haben. Gott kennt sich nicht mit Smartphones aus. Dem Jungen, dem war das so abwegig, der sagte, oh, na, natürlich kennt er sich nicht mit sowas aus. Aber wenn man mal genau überlegt, bei der Schöpfung hat Gott alles das, was man braucht, um Elektronik herzustellen, in die Erde gelegt. Er hat sich das alles ausgedacht. Die ganzen Bestandteile, die man braucht, um Akkus herzustellen oder Displays, die seltenen Erden, die dazu notwendig sind. Alles in der Schöpfung verankert. Er kennt sich mit Smartphones aus, er kennt sich besser aus als jeder von uns. Er weiß sogar, wie man sie herstellen muss. Er hat alles das in der Schöpfung berücksichtigt, hat alles das in die Erde gelegt. Ist das nicht ein eine verrückte Sache. Unser Herr weiß das alles. Es gibt keine höhere Instanz als unseren Gott. Niemanden, der mehr über unsere Bedürfnisse weiß als unser Herr. Alles schon von Anfang an. Und genauso wusste er von Anfang an, dass wir seine Erlösung brauchen. Auch das hat er bei der Grundlegung der Erde schon in die Wege geleitet. Viele Menschen arbeiten wie dieser Bauer, ohne zu wissen, wofür sie es tun. Was du aber bereitet hast, für wen soll das sein, fragt ihn Gott. Was treibt dich an? Woher hast du diese Motivation für das, was du tust? Wollte er sich oder anderen etwas beweisen? Suchte er Ruhm oder Anerkennung? Wollte sich einen Namen machen? Versuchte er seinem Leben Sinn zu verleihen nach dem Motto, nur wer etwas leistet, ist etwas wert? Viele Menschen kommen sich alleine, nutzlos, vergessen, wertlos vor. Aber den Wert einer Sache erkennt man daran, was jemand bereit ist, für diese Sache zu investieren. Gott war bereit, dich mit dem Blut seines Sohnes für sich zu erwerben. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Was sind schon die Millionäre dieser Erde? Sie sind auch nur ein Wassertropfen am Eimer oder ein Staubkorn auf der Waagschale. Aber wir werden beim Herrn sein, in seiner Herrlichkeit. Wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Nichts kann dich und mich wertvoller machen als dieser wunderbare Herr, durch dessen Blut wir ihm gehören. Wie der Landwirt jagen viele Menschen dem Glück nach, meist ohne es zu erreichen. Eine Lüge nach der anderen verspricht, wenn du noch das tust, dann bist du glücklich. Wenn du noch das hast, dann wird es dir gut gehen. Nur noch diese eine Sache und alles ist für dich toll. Dann kannst du ausruhen, essen, trinken und fröhlich sein. Das Leben der Menschen ist wie ein Wenn-Dann. Nur noch diese eine Sache, nur noch dafür ein bisschen Zeit investieren. Wenn ich endlich diesen Job habe, wenn ich mich hochgearbeitet habe, wenn das passiert ist in meinem Leben, wenn ich mich darum gekümmert habe, wenn ich ein Haus gebaut habe, wenn ich. Immer neue Versprechen, aber das Glück erreicht man nicht. Es ist so flüchtig. Wenn man das Neue hat, dann will man schon wieder etwas anderes. In der Abteilung stand ich eines Tages hinter einem meiner Mitarbeiter und er interessierte sich für ein neues Produkt. Und da sage ich, und kaufst du dir das? Und er sagte, ach weißt du, ich will mir das gar nicht kaufen, denn wenn ich das habe, dann will ich ja schon wieder das Nächste. Es war kein Christ, aber er hat festgestellt, dass es sinnlos ist, sich dauernd einen Wunsch nach dem anderen zu erfüllen, weil die Kette der Wünsche gar nicht aufhört. Das war ihm aufgefallen. Kinder Gottes brauchen dem Glück nicht hinterher zu jagen. Leben mit Gott und für Gott macht glücklich. Die Bibel benutzt da häufig den Begriff der Glückseligkeit. Glückseligkeit ist so ein altes, sperriges Wort. Das griechische Wort dahinter drückt einen Zustand von Gott geschenkter Freude ohne Ende aus, sagt das Lexikon. Schokolade macht auch glücklich, sagt man, soll nicht unbedingt bewiesen sein, aber irgendwie ist das ja schon so ein bisschen. Aber das ist ganz schnell vorbei. Die Schokolade ist gegessen, sie ist runtergeschluckt und dann ist das Glück zu Ende. Dann kommt das Elend auf der Waage. Das Glücklichsein, das uns Gott schenkt, das ist ohne Ende, ohne Nebenwirkungen. Es verteilt sich nicht kurz am Gaumen, sondern es erfüllt uns durch und durch, ganz und ganz, dauerhaft bleibend. Kinder Gottes haben einen dauerhaften, tiefen, inneren und unumstößlichen Frieden, der ihnen nie und durch nichts genommen werden kann. Wir sind von Gott so reich beschenkt. Nichts und niemand kann uns auf Dauer glücklicher machen als Gott selbst. Das war ja nur eine ganz kleine Auswahl von den Segnungen, die wir in unserem Herrn Jesus haben. Keine Last kann uns erdrücken, weil Jesus tragen hilft. Keine Frage muss uns zermürben, weil er uns Antworten geben wird. Niemand kann uns unseren Wert streitig machen, denn Gott selbst hat unseren Wert festgelegt. Und kein Glück kann größer sein als die Glückseligkeit, die wir im Herrn finden. Alle diese Segnungen sind weit mehr wert als irdischer Wohlstand. Aber interessanterweise schenkt Gott uns den noch obendrauf. Heute feiern die Christen, viele Christen, das Erntedankfest. Für viele ist das eine Aufforderung, verantwortungsbewusst mit diesem Planeten umzugehen. Als Gott die Erde geschaffen hatte, gab er einen Teil davon Adam und Eva und sagte, sie sollen es bebauen und bewahren. Für viele ist das ein Moment, innezuhalten und zu überlegen, wo kommt das alles her, was wir haben? Ich möchte diesen Gedanken ergänzen. Vielleicht ist vieles für uns so selbstverständlich geworden, dass wir uns erst einmal Gedanken darüber machen sollten, was wir überhaupt haben, bevor wir uns Gedanken machen können, wo das herkommt. Uns Kindern Gottes ist der Heilige Geist gegeben, damit wir die Dinge erkennen, die uns von Gott geschenkt sind. 1. Korinther 2, Vers 12. Und zwar nicht nur die geistlichen, von denen Paulus da spricht, sondern alle Dinge. Wenn die Welt die wunderbaren Geschenke der Schöpfung als selbstverständlich erachtet, die Genialität des Schöpfers als Zufall abtut und dann zum Schluss meint, sie könnte auch noch auf sich selber stolz zu sein, dann falten wir die Hände und danken unserem großen Herrn für all das, was er uns gegeben hat. Alles hat er für uns geschaffen, aus seiner unbegreifbaren großen Liebe. Die Erde ist nicht so ein Projekt, was er irgendwo anders hatte und sie war übrig und hat gedacht, was mache ich damit? Ach, dann gebe ich sie einfach weiter, können die Menschen drauf wohnen. Nein, er hat sie für uns maßgeschneidert hergestellt. Für unsere Bedürfnisse und zu unserer Freude. Das alles ist so umfangreich, so vielfältig, dass wir Menschen seit der Schöpfung immer wieder Neues entdecken. Und noch lange nicht am Ende sind. Jeder einzelne Halm, der auf einem Feld gewachsen ist, den hat Gott geschenkt. Jede Frucht und jedes andere Gewächs. Und das Verrückte ist, die Erde ernährt uns nicht, weil wir uns um sie gekümmert haben, sondern mittlerweile müssen wir sagen, sie ernährt uns, obwohl wir uns um sie gekümmert haben. Wir danken auch dafür, dass wir Zugang zu diesen vielen Lebensmitteln bekommen haben. In anderen Ländern müssen Kinder Gottes aus der Not heraus beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir sind schon fast geneigt, dafür zu beten, lass mich doch bitte das Richtige auswählen aus diesem riesigen Regal mit den vielen Angeboten. Es ist eine große Vielfalt, die wir haben, ein unüberschaubares Angebot. Wir sagen Danke, dass Gott bereits im Schöpfungsakt für diese schier unergründliche Vielfalt gesorgt hat. Egal welche Hausfrau oder welcher Sternekoch ein neues Rezept austüftelt. Die Zutaten dafür hat sich Gott in der Schöpfung ausgedacht. Und wir dürfen das immer wieder neu, in neuer Weise kombinieren. Und dann geht man irgendwo hin zum Essen. Ach, das schmeckt aber lecker. Kann ich das Rezept haben? Es ist alles von Gott vorher ausgedacht. Es gibt keine neue Zutat, sondern das, was er uns geschenkt hat. Auch sonst, wie ich eben schon bei Smartphones sagte, wir stellen immer wieder neue Materialien her aus den Zutaten der Schöpfung, die Gott geschenkt hat. Und im Weltall, selbst da hat noch niemand den Grenzzaun entdeckt. Alles ist so unendlich viel größer, als wir es brauchen, viel umfangreicher, als es für uns nötig wäre. Gott hat uns so viel geschenkt. Mit Paulus möchte ich beten, Herr, erleuchte die Augen unserer Herzen. Und jetzt bezogen auf die Schöpfung, damit wir auch den Reichtum deiner Schöpfung erkennen und damit wir jeden Tag deine Segnungen und deine Gnade entdecken und darüber staunen. Denn die Gnadenerweise des Herrn, sie sind noch nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Jeden Morgen neu. Er hat jeden Tag etwas Neues für uns parat. Nichts Aufgewärmtes, sondern neu. Groß ist deine Treue. Ich muss mir keine Sorgen machen, denn Gott sorgt sich für mich. Und deshalb dürfen wir ruhig werden. In jeder Lage vertrauen. Denn unser Gott weiß, was wir benötigen. Er gibt uns viel, viel mehr als das. Also unbegreifbar. Hätten das nicht die Grundnahrungsmittel getan? Hätte das nicht ausgereicht? Oder wenn wir jeden Tag Manna essen würden, auch das Volk hat da Jahre von gelebt, das Volk Gottes in der Wüste. Warum hat Gott uns so viel geschenkt? So viele leckere Sachen, so viele Dinge, alles über den, ja, ich sag mal, den Bedarf unseres Körpers an den Stoffen, die wir brauchen, hinaus. Wir haben eine unüberschaubare, reiche Schöpfung bekommen. Und so ist auch alle seine tägliche Gnade. Einfach mehr, als wir das brauchen. Mehr als nur das Minimum. Wir kommen nicht zu kurz. In dem Herrn haben wir die Fülle. Er hätte uns viel weniger geben können, aber wir haben eine Fülle, die wir nicht aufbrauchen können an Gnade und Segen. Ich will das mal versuchen, so zu verdeutlichen. Also, ich habe hier mal so ein Glas Süßigkeiten, da können nachher die Kinder nachgucken. Es hätte gereicht, wenn er uns Gemüse gegeben hätte, Kartoffeln, Reis und noch so ein paar Sachen. Aber er hat uns auch die süßen Sachen gegeben. Er hat uns Dinge gegeben, die nicht notwendig sind, weil er uns erfreuen möchte, weil er uns liebt, weil Gott alles für uns tut. Und deswegen hat er ja auch seinen Sohn gesandt, als Geschenk für uns, damit wir Leben haben dürfen durch Jesus Christus. Wir sind also reich gesegnet. Warum suchen wir nach noch mehr? Wie der reiche, aber gottlose Mann. Warum gilt unsere größte Sorge oft den irdischen Dingen, wo wir doch einen Herrn haben, der sich um alles sorgt? Für wen machst du das oder tust du das alles? Warum folgen wir oft unseren eigenen Ideen oder irgendwelchen Beratern und hören nicht auf die Bibel? Ich vermute, weil wir nicht auf die Dinge schauen, die uns der Herr täglich schenkt. Weil wir das oftmals aus dem Blick verlieren. Weil uns sein Reichtum nicht immer vor Augen ist. Wer den Herrn hat, der kann nicht zu kurz kommen. Wer Jesus hat, braucht nicht mehr als das. Deshalb schau auf ihn und entdecke jeden Tag neu seinen Segen, den er in Fülle gibt, mehr als du je erfassen kannst, mehr als dein Verstand überhaupt begreifen kann, mehr als wir je aufbrauchen können. Unser Herr Jesus Christus ist ein unwahrscheinlich großer, gnädiger, wunderbarer und barmherziger Herr. Aber alles das, es bringt uns nichts, wenn wir nicht das größte Geschenk annehmen, was er uns gemacht hat. Das ist sein eigenes Leben, was er für uns am Kreuz gegeben hat. Das ist größer und wichtiger als alles andere auf dieser Erde. Das andere, das haben wir nur noch zusätzlich. Amen.